Geschichtsmomente, der Podcast vom Kulturlabor Hochsauerlandkreis.
Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Hier erzählen euch die Museen und Heimatstuben des Hochsauerlandkreises spannende Details zu historischen Fragen aus der Region. Mein Name ist Nelja Lührs und heute geht es um das Thema der Auswanderung im 19. Jahrhundert. Im Jahr 1800 lebten noch rund 80% der Bevölkerung von der Land- und Forstwirtschaft. Als Nebenerwerb übten sie vor allem in der dunklen Jahreszeit, wenn draußen die Natur ruhte, das sogenannte Heimgewerbe aus. Sie strickten, webten, drechselten, töpferten, schnitzten und werkelten bei sich zu Hause in der Werkstatt und verkauften anschließend ihre hergestellte Ware im Frühjahr auf dem Markt oder betrieben Wanderhandel und reisten mit ihrer Ware umher. Das Einkommen von den Feldern und der Nebenerwerb durch die Handarbeit reichte aus, um die Familien ernähren zu können. Das änderte sich jedoch flächendeckend ab dem 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Industrialisierung. Die industriellen Maschinen in den großen Fabriken konnten in kürzester Zeit viel mehr Ware, wie zum Beispiel Webstoffe oder Kleidung, herstellen, als die Bewohner auf dem Land in ihren Stuben. Während das Nebengewerbe der Bauern und Waldarbeiter wegbrach, gab es jedoch einen enormen Bevölkerungsanstieg zu dieser Zeit. Viele hungrige Mäuler galt es zu versorgen, gegen die die Landwirtschaft kaum ankam. Es herrschte eine große Armuts- und Hungerwelle. Tagelöhner und Landarbeiter versuchten ihr Glück in den Städten, in der Hoffnung, einen Job in einer der Fabriken zu erhalten. In der Not griffen viele Arbeiter zur Flasche und versuchten, ihre Probleme in Alkohol zu ertränken. Als letzten Ausweg nutzten die Menschen die Möglichkeit, auszuwandern und in einem fremden Land ein neues Leben anzufangen. Als beliebtestes Auswanderungsziel galt die USA, in die um die 90% der Auswanderer aus Europa hinzogen. Danach folgten die Länder Kanada, Australien, Neuseeland und Südamerika. Die Menschen hofften auf bessere wirtschaftliche Möglichkeiten. Meist waren es Handwerker oder Bauern, die im neuen Land rasch eine Arbeit fanden oder Land zum Beackern zugewiesen bekamen. Zwischen 1815 und 1848 wanderten deutschlandweit über 600.000 Menschen ins Ausland. Aus Westfalen waren rund 90.000 Menschen dabei. Meist ging es mit der Postkutsche oder dem Zug nach Bremerhaven und Hamburg. Von dort aus fuhren Schiffe in die ganze Welt, jedoch vorzugsweise nach New York. Den hinterbliebenen Familienmitgliedern wurden Briefe geschrieben mit Berichten von der Reise und den Chancen im neuen Land. Während die meisten aufgrund der wirtschaftlichen Situation auswanderten, flüchteten manche ins Ausland, um sich vor dem Wehrdienst zu drücken, einer Haftstrafe zu entgehen oder um den Tod eines Familienmitglieds zu verkraften. In Düdinghausen, einer kleinen Gemeinde im Stadtgebiet Medebach im westlichen Teil des Sauerlandes, galten im 19. Jahrhundert ähnliche Zustände. Durch die große Nachfrage an Holzkohle für die Industrie wurden ganze Wälder kahlgeschlagen. Das zerstörte den Nährstoffkreislauf im Boden, weshalb der Ertrag von Ernte und die Futtermöglichkeiten für die Masttiere deutlich zurückgingen. Es herrschte eine große Hungersnot in der Region und viele Bauern verschuldeten ihre Höfe, um sich genügend Nahrung für ihre Familie leisten zu können. Welche Probleme das Dorf Düdinghausen zur damaligen Zeit noch plagte und wie sie es letztendlich aus der Krisenzeit herausgeschafft haben, erfahren wir von den Dorfbewohnern der heutigen Zeit. Ich war zu Gast in der Pastorenscheune Düdinghausen, dem Heimatmuseum der Region, das sich mit der Geschichte des Ortes Düdinghausen seit der Besiedlung der ersten Menschen dort auseinandersetzt. Empfangen wurde ich von dem Museumsleiter Horst Frese und seiner Frau sowie der ehemaligen Ortsheimatpflegerin Antonia Finnemann, die über 50 Jahre ehrenamtlich im Dorf aktiv ist, und Marita Miedeke, geborene Asmut, Nachfahrin eines Auswanderers nach Amerika. Gemeinsam bei einer Tasse Kaffee und Tee tauschten wir uns über die Zeit der Auswanderung im 19. Jahrhundert aus und ich erfuhr spannende Details aus der Geschichte des Ortes Düdinghausen.
Da war hier Hungersnot. Da gibt es einen Brief im Archiv in Medebach, da wird Bescheid geschickt von der Regierung, man könnte in Lippstadt Korn holen, damit die Leute hier nicht verhungern. Also einen Wagen nach Lippstadt schicken und da könnten dann Säcke aufgeladen werden und da könnte man da Brotkorn holen.
Es gab eine gemeinsame Erklärung der Preußen und der Kirchen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, nicht so viel Alkohol zu trinken, weil viele im Alkohol praktisch ihre Not ertränkten. Das ist 1842 gewesen. Und dann kommt auch, glaube ich, noch dazu, dass das Klima hier in dieser Gegend um 1840, 50, 60 rum ziemlich schlecht war. Es war kalt und es wuchs nicht viel auf den Feldern. Das kam auch noch dazu. Also es kamen so mehrere Dinge zusammen. Außerdem, die Bevölkerung nahm gewaltig zu, weil die Hygiene besser wurde. Dass Familien 8 bis 10 Kinder hatten, war keine Ausnahme. Aber die Produktivität in der Landwirtschaft nahm nicht zu, weil es damals noch keinen Kunstdünger gab, sodass also ganz viele Leute in der Landwirtschaft nicht mehr sich ernähren konnten. Und das führte dann auch dazu, dass sie dann teilweise so kleine Gewerbe gründeten, die aber auch nicht viel Geld verdienten, weil ja kein Geld da war, um einen Anzug zu kaufen oder solche Dinge zu machen. Ja, dadurch ist dann die Not immer größer geworden.
Und dadurch sind dann diese neuen Leute aus dem Eichsfeld hier eingewandert.
Über die Heidenstraße.
Das war dann ein ganz neuer Berufszweig auch. Das waren ja die Wollkämmer. Die waren vorher hier schon öfter gewesen als Saisonarbeiter. Hier hatten sie ja unheimlich viel Schafe, die Leute. Die Schafe brauchten nicht so viel Pflege. Die wurden irgendwo eingezäunt und konnten dann Dünger lassen. Und da wurde eben von den Schafen die Wolle gesponnen. Und die kamen hier und haben hier Schafe geschoren. Also überall war Not. Das waren auch Leute, die mussten wandern.
Ja, mein Großvater ist ja auch ins Münsterland gegangen, Maulwürfe zu fangen.
Aber das sind dann auch interessante Berufe, die sich dann damals einfach so herausgebildet haben, dass die umhergezogen sind, geschaut haben, was gibt es da vor Ort für Probleme. Wenn es eine Maulwurfplage gab, dann wurden die gejagt.
Genau. Noch 1933 zogen Lüdinghäuser Maulwurffänger übers Land. Also es hat dann 33. über 100 Jahre gedauert, dieses Gewerbe.
Ja. Eine Familie in Düdinghausen war nicht so extrem von der Armutswelle betroffen, da sie eine andere Tätigkeit ausübte, als in der landwirtschaftlichen Branche zu arbeiten. Diese Familie sollte das Schicksal des Ortes noch stark beeinflussen.
Die Asmuths als Fuhrleute sind schon um 1800 in einem Tagebuch der Herberge Pattbech in Küsselberg beschrieben worden. Das waren für den Herbergswirt, das war ein ganz bekannter Herbergswirt, das waren mit die wichtigsten Lieferanten und Transporteure, die er hatte. Und wenn er irgendetwas hatte, was Vertrauen verlangte, meinetwegen Geldübergabe oder so, dann gab er es den Gebrüdern Asmuth, weil er wusste, dann kam es tatsächlich auch dort an, wo es hin sollte. Und mehrfach hat er diese Gebrüder Asmuth beschrieben in seinem Tagebuch, um 1800. Also insofern war die Fuhrmannstradition auch schon über 100 Jahre.
Und die hatten ihren Fuhrmannshof hier in Düdinghausen und sind von hier aus dann immer los.
Ja,
die hatten auch einige Kinder.
Ja, die Kinderzahl war immer hoch. Oftmals 8, 10 Kinder zum Beispiel hat dieser dann auch gehabt.
Ja, die waren auch geistig beweglich. Nicht umsonst ist auch der größte Firmengründer des Dorfes aus der Asmuth-Familie gekommen. Die waren es gewohnt zu handeln, Geschäfte zu machen. Von daher gesehen haben sie nachher auch im Dorf in verschiedenen Generationen da segensreich gewirkt. Der Beruf von dem Johann Asmuth, das war auch insofern für das Dorf ein besonderer als landrätlicher Bürogehilfe, weil der Schreiben und Lesen gelernt hatte und das einsetzen konnte. Es gab im Dorf noch gar nicht so viele Leute, die schreiben konnten, oder auch die lesen konnten. Das zeigt also auch, dass diese Fuhrmannsfamilie das schon einen gewissen Ehrgeiz hatte, ein gutes Leben zu führen und Geld zu verdienen.
Ja, ich habe die Namen auch hier. Der Johann Jodokus, der ist ja dann nach New York. Und dann gab es noch Johann Wilhelm und Jodokus Wilhelm, Johann Jakob und nochmal Johann. Also der hatte dann noch 4 Brüder und 2 Schwestern hat er noch.
Aber das heißt, die Brüder sind schon in diese Fuhrmannsfamilie reingeboren worden. Das heißt, da gab es noch eine Generation davor, hier auf der Heidenstraße unterwegs
waren. Und das war dann hier der ziemlich größte Hof hier.
Ja, die Familie hat sich anscheinend schon immer breit aufgestellt, um möglichst viel beruflich abzudecken und um auch sich immer das Einkommen zu sichern. Ne?
Ja.
Und als Fuhrleute, da kriegte man ja sehr viel mit. Man kriegte mit, was in Leipzig los war und was in Wuppertal los war.
Ja.
Und selbstverständlich musste man dann lesen lernen und schreiben lernen. Oder auch in Küsselberg, der Pattberg, der hielt eine Zeitung. Eine Frankfurter Zeitung hieß die, glaube ich. Und die kam aber auch nicht jeden Tag heraus, sondern vielleicht alle 4 Wochen einmal. Aber die musste ja auch dorthin transportiert werden. Mhm. Das waren wieder die Fuhrleute. Und wenn die Zeit hatten, haben die dann die Zeitung auch gelesen. Auf dem Weg dann nach Küsselberg.
Ja.
Also von daher gesehen, die wussten viel mehr, was in der Welt los war.
Ein Sohn aus der Familie Asmuth hatte ein besonderes Schicksal. Er war, wie eben bereits erwähnt, als Bürogehilfe beim Landrat in Olpe beschäftigt. Eines Nachts jedoch wanderte er Hals über Kopf, ohne sich von seiner Familie zu verabschieden, nach Amerika aus.
Was ist jetzt mit diesem Johann Asmuth passiert, dass der diesen Job in Olpe Hals über Kopf aufgegeben hat und nach Amerika gegangen ist? Weiß man darüber irgendwas?
Dadurch, dass er seinem Freund Geld geliehen hatte aus der Kasse, wollte es aber wieder reintun und dann kam die Rezession und dann ist er da aufgeflogen. Und wir nehmen an, dass es dadurch entstanden ist, aus der Not heraus. Und die Frau, die war ja bitterböse, dass er einfach die Familie mit 4 Kindern verlässt. Und die hat ihm auch geschrieben und daraufhin hat er auch geantwortet.
Aber das heißt, er hat von seiner Frau Carolina nur den Brief bekommen, dass sie sich sozusagen von ihm trennt und das war es jetzt.
Der war dann hart.
Deswegen hat er sich auch sehr wahrscheinlich nicht mehr getraut, seiner Familie direkt zu schreiben, sondern hat seinem Bruder stattdessen geschrieben.
Ja, wahrscheinlich.
Hören wir doch einfach mal rein in den Brief von Johann Asmuth an seinen Bruder.
Lieber Bruder, auf alle nach Deutschland geschriebenen Briefe habe ich keine Antwort erhalten. Nur 2 Briefe sind hier angekommen. Der eine von Carolina und der andere von Heinrich. Wie das Reklamieren ausgefallen, ob Heinrich vom Militärdienste befreit oder eingestellt worden ist, darüber bin ich ohne alle Nachricht geblieben. Heinrich hat die Lehre über 2 Jahre schon vollendet. Ich wünschte deshalb zu wissen, ob er im Heere dient oder ob er noch bei seinem Prinzipal ist. Ich wurde mit der Zeit alt und schwach und kann daher anstrengende Arbeiten nicht mehr tun, zumal da ich durch einen eingetretenen Mangel an Luft in 7 Monaten keine Arbeit tun konnte und wodurch alles ersparte Geld ausgegeben ist. An Kostgeld muss man 2 Dollar wöchentlich zahlen. Das beträgt über 60 Dollar. Für den Doktor und Medizin sind auch 20 Dollar draufgegangen. In einigen Wochen gedenke ich wieder zu arbeiten. Ob ich aber dauernd zu arbeiten imstande bin, das ist eine Frage. Zu leichten Arbeiten bin ich jedenfalls noch fähig. Ich will es dem Heinrich überlassen zu bestimmen, ob ich zurückkommen soll oder ob er hierher kommen will. Für die Kosten meiner Überfahrt würde ich wohl selbst sorgen können. Das Haupthindernis hier ist, dass Heinrich die englische Sprache erst lernen und während dem Lernen 1 Jahr lang bei einem Geschäftsmann eintreten müsste, um den Gang des Geschäfts nach hiesiger Einrichtung kennenzulernen. Für das neue Jahr erhält er ein Jahrgeld von 100 bis 140 Dollar. Therese soll geheiratet sein. Schreibe mir, wo und an wen sie geheiratet ist. Auch ob meine Frau noch lebt, was jene und der Johann Eberhard anfängt. Neuigkeiten können euch von hier aus nicht interessieren. Sie sind ohne Wert. Ich wünsche so bald wie möglich Antwort zurück. Ich bitte dazu sehr, damit ich aus einiger Verlegenheit gerate, aus der man den Schluss schöpfen muss, alle Empfindungen seien in menschlicher Beziehung erloschen und dagegen die Hölle der Rache und der Gefühllosigkeit eingetreten. Dein dich liebender Bruder Johann Asmuth, New York, den 31. März 1851.
Und gab es wirklich nur diesen einen Briefwechsel oder hat der Bruder danach noch geantwortet?
Wir haben nicht mehr. Mhm. Wir haben schon gesagt, es war schade, dass die Familie da nicht geantwortet hat, dass man da in Verbindung geblieben ist. Das ist schon schade. Er war ja dann auch krank, das schreibt er ja auch. Er wollte ja auch gerne, dass sein Sohn Wilhelm nach Amerika kommt und nicht zum Militärdienst. Das ist da nicht passiert, also sonst wüssten wir das. Also es kommt auch nicht hier drin vor.
Die sind alle in Deutschland geblieben?
Ja. Ja, er schreibt ja auch, er hat ja nicht viel Geld und ist krank mit der Lunge. Und ob er das alles noch so schafft. Und
aber das heißt, dieser Johann war bereit, wieder zurückzukommen?
Ja,
ja. Also. Hat er auch nicht geschafft.
Ja. Mhm. Das heißt, er ist in Amerika gestorben?
Ja, ja.
Er war ja sehr wahrscheinlich Alleinverdiener, bis er dann nach Amerika rübergegangen ist. Wie es der Familie erging, wie haben die sich ernährt oder wurden die im Dorf aufgefangen?
Ich denke, das war Landwirtschaft auch und das war ja das Fuhrunternehmen. Dadurch sind die aufgefangen worden, die Familie. Er hatte 4 Kinder, 1824 Franz Josef, 1825 Maria Theresia, 1828 Johann Heinrich und 1835 der Johann Eberhard, der mein Ururgroßvater.
Und die wohnten dann ja noch bei den Eltern des Johann Büngerhahn, wohnten die ja am Anfang noch.
Ja, ja.
Da waren ja noch die Eltern, auch der Fuhrmann. Die Fuhrmannsfamilie war ja noch da.
Ja.
Und insofern werden die Kinder da mit versorgt worden.
Ja, ja. Und er war ja der letzte Geburt, also der Jüngste.
Genau, der war ja auf jeden Fall noch Kind, als dein Vater dann nach
Amerika ist. Ja, das war ja dann 1835 und der Brief ist von 1851.
45.
Da war der ja schon eine ganze Zeit in New York.
Ja, von dem Johann Asmuth in Amerika weiß man aber jetzt nicht großartig mehr, als in dem Brief stand.
Nein, leider
was
nicht.
Was der für einen Job da hatte, ob der eine neue Familie gegründet hat da. Ja, das wäre natürlich interessant, dann herauszufinden, ob da vielleicht auch dort in Amerika die Blutlinie weitergeht und sie da vielleicht Verwandte haben. Ne?
Also aus seinem Brief aus dem Jahr 1851 würde ich sagen, schließe ich das nicht. Der Brief, der war so an sich so verzweifelt.
Ja, der ist also wie.
Wenn der da eine Familie gehabt hätte, dann hätte er nicht so einen Brief geschrieben.
Nein.
In der Verwandtschaft von Antonia Finnemann, der ehemaligen Ortsheimatspflegerin in Düdinghausen, gab es auch einen Auswanderer nach Amerika. Er beschrieb seiner Familie in einem Brief, wie die Überfahrt für ihn war und wie er in New York zurechtkam.
Und die Überfahrt, die muss auch schrecklich gewesen sein. Die sind zusammengepfercht worden, wirklich, auf den Schiffen. Die wollten ja auch was verdienen. Wer da schon nicht so ganz gesund war, der kam vielleicht auch schon ein bisschen krank in Amerika.
Man war ja teilweise 2-3 Wochen auf See. Und dann hatte man wenig Platz, alle so enge Betten.
Der Johannes sagte, er hätte sich nichts auf dem Schiffe gewünscht als eine Stunde Ruhe. Aber es wäre ihm nicht vergönnt worden. Es wäre immer ein Schwanken gewesen, dann vorwärts, dann rückwärts, dann auf diese Seite, dann auf die andere Seite. Er hätte gedacht, alles mein Gott zu ehren. Aber jetzt hier in Amerika ist es sehr vergnügt und glücklich, wie sich ein Mensch hier auf dieser Welt wünschen kann. Aber es wäre noch immer etwas, das ihm die Zufriedenheit wegnimmt. Das ist die englische Sprache. Die fällt ihm schwer zu lernen. Er hat keine Gelegenheit, die englische Sprache zu lernen. Denn es wird hier in Amerika alles Englisch gesprochen und geschrieben. Wer hier in Amerika fleißig und arbeitsam ist, der hat keine Not. Nur er muss sich etwas gefallen lassen, solange er nicht die Sprache kann.
Die Hürde der Sprache nahmen trotzdem viele Auswanderer auf sich, denn nach den Revolutionen in Deutschland 1848 und dem gescheiterten Versuch, ein geeintes Land mit einer Demokratie zu gründen, wanderten in den kommenden 20 Jahren noch ca. 2 Millionen Menschen aus. Erst danach besserte sich die Lage in den deutschen Regionen, wie auch in Düdinghausen.
Was ging wohl dem Dorf auch in den 60er Jahren ab da so langsam etwas besser, weil dann auch die Preußen, die haben dann eine neue Verfassung gehabt und die haben auch schon angefangen mit der Entwicklung des ländlichen Raumes, da haben sie langsam auch was für getan. Das hat dann alles die Leute ermuntert.
Das war dann anscheinend wirklich nur so eine Zeitspanne von den 40ern bis die 60ern, wo dann sehr viele ausgewandert sind, wegen dieser großen Armut, Hungersnot, Missernten, wirtschaftliche Lage.
Wie gesagt, das Drechselhandwerk, das war hier die Rettung für das Dorf. Dass die hier einen Aufschwung, die Bauern waren damit auch, wurden unterstützt, die haben ja oft die Bäume geholt. Nachher waren hier keine Bäume mehr. Die haben ja hier sehr viel Bäume abgesägt. Und es war üblich, dass die Jungs, wenn die entlassen wurden, kriegten alle einen jungen Baum mit. Mhm. Mussten sie dann pflanzen.
Was hier gedrechselt wurde, wurde dann überall verkauft. Wie weit ging das dann?
Da gibt es auch noch ganz interessante Schriften auch von Willingen, dass die Händler in Willingen waren. Ja.
Der Wanderhandel nahm wieder Fahrt auf. Die gedrechselte Ware, wie zum Beispiel Zapfhähne, Kochutensilien, Schalen und Werkzeuge, wurden über die lokalen Grenzen hinaus in die umliegenden Ortschaften verkauft und somit das Dorf aus der finanziellen Krise geholt. Der jüngste Sohn von Johann Asmuth, Johann Eberhard, lernte ebenfalls das Drechseln und eröffnete seine eigene Drägestube, die noch lange im Betrieb war. Von den Kindern ging keines nach Amerika und der Kontakt zum amerikanischen Zweig der Familie wurde gänzlich abgebrochen. Diese Geschichte ist nur eine von vielen Auswandererbiografien, die noch überliefert ist. Wer noch genauer in das Thema der Auswanderung nach Amerika einsteigen möchte, ist in der Pastorenscheune in Düdinghausen gut aufgehoben. Das Ortsheimatmuseum befasst sich neben diesem Thema noch mit vielen weiteren Ereignissen aus der Geschichte des Ortes Düdinghausen. Das Drechseln hat auch heute noch eine zentrale Bedeutung für den Ort. Wie das Drechseln funktioniert, zeigt ein Drechsler live in der Pastorenscheune. Vielleicht könnt ihr es auch mal ausprobieren. Und damit endet die vierte Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein für einen neuen Geschichtsmoment aus dem Sauerland.